Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Stefanie Stahl, Psychologin und Therapeutin aus Trier und Bestsellerautorin mit ihren Ratgebern. Das sind Bücher wie Jeder ist beziehungsfähig, Das Kind in dir muss Heimat finden oder auch Nestwärme, die Flügel verleiht. Frau Stahl, Sie sagen immer, Sie kümmern sich um die Normalgestörten. Also wird im Grunde fast jeder beim Lesen therapiert?
Ja, kann man so sagen. Also zumindest jeder, der sich dafür interessiert, sich persönlich weiterzuentwickeln. Therapie ist immer gleich ein großes Wort, obwohl mein Ansatz durchaus therapeutisch ist. Aber ich denke, davon können nicht nur Menschen profitieren, die eben Probleme haben, Lebensprobleme, sondern auch jene, die sagen, ich möchte mich doch nochmal genauer kennenlernen, verstehen, was mich so geprägt hat, durch welche Brille ich die Welt so wahrnehme. Also jeder, der auch an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist, wird, denke ich, mit den Büchern einiges anfangen können.
Und der zählt zu den Normalgestörten.
Ja, genau.
Sie arbeiten in Ihrer Praxis in Trier.
Ja.
Ja, und geben da auch Seminare.
Ja,
sitzt dann da eine Runde, die therapiert wird?
Nein, also die Seminare finden auch nicht in Trier statt. Die finden hier in der Nähe von Mainz zum einen statt und in Norddeutschland und auch in München. Die Idee ist, dass am Ende jeder einen fetten roten Faden hat, also weiß, genau da ist mein Problem und genau das muss ich tun, um es zu lösen. Also diese Hilfe zur Selbsthilfe, die aber ja nur dann gelingen kann, wenn man für sich auch so den roten Faden hat. Denn viele stochern ja so ein bisschen im Nebel und verstehen dann selber oft nicht, warum sie sich immer in den Falschen verlieben oder warum sie unter so überwältigen Ängsten leiden oder warum sie immer wieder sich irgendwie depressiv und leer fühlen.
Aber ich stelle mir vor, das ist dann noch mal schwerer, oder? Sich in so einer Runde zu öffnen.
Ja, die Gruppe hat halt den riesen Vorteil, dass man vielen Leuten begegnet, denen es genauso geht. Und viele reisen an und denken, oh, das ist jetzt bestimmt nicht leicht. Und ganz, ganz viele geben uns am Ende der Gruppe die Rückmeldung, ey, hätte ich ja nie gedacht, dass es im Grunde genommen so einfach ist, vor so vielen Leuten zu reden. Und das ist so toll. Da merkt man endlich mal, man ist ja nicht der Einzige und das sind ja alles coole Leute hier. Und wenn die auch alle Probleme haben, ja, dann fühle ich mich ja jetzt irgendwie auch nochmal viel besser, also viel aufgehobener.
Und wenn Sie alleine ein Gespräch führen. Ist das dann wirklich klassisch? Ich liege auf der Couch und Sie hören mir zu?
Na, die Couch kommt ja aus der Psychoanalyse und ich bin ja keine Analytikerin.
Bei Ihnen sitzt man?
Ja, bei mir sitzt man und man begegnet sich auf Augenhöhe und wir führen ein Gespräch und Sie erzählen mir, was Ihr Problem ist und ich werde dann mit Ihnen den roten Faden erarbeiten, sodass Sie verstehen, ach so, hängt das alles zusammen und das muss ich also ungefähr machen, um aus der Nummer wieder rauszukommen.
Was sind die häufigsten Problemfelder? Sie haben eben schon einige angesprochen, also Beziehungen, Ängste.
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass das Epizentrum von allem das Selbstwertgefühl ist. Ja? Also wenn ich aufgrund meiner Kindheit, was meistens der Fall ist, dass was mit der Kindheit zu tun hat, ein bisschen labiles Selbstwertgefühl habe, das heißt mit so inneren Überzeugungen rumlaufe, wie ich genüge nicht oder ich bin nicht wichtig oder keiner liebt mich und so weiter, dann kann ich da heraus einige Probleme aufbauen. Zum Beispiel Beziehungsprobleme, Angst habe, mich wirklich auf eine Beziehung einzulassen, weil ich ja eigentlich nicht genüge oder dass ich überkompensiere und versuche immer alles richtig zu machen, immer alles perfekt zu machen, damit ich eben doch genüge und die anderen Menschen mich annehmen. Es kann aber auch sein, dass sich daraus spezielle Ängste entwickelt, zum Beispiel Ängste, mich alleine im Auto fortzubewegen oder überhaupt über die Straße zu gehen, weil ich so das Gefühl habe, ich bin verloren in der Welt und kann eigentlich nur im Innersten so an der Hand von der Mama vor die Tür. Das wird natürlich nicht so bewusst mitgedacht, aber das sind eben diese inneren roten Fäden, die ich dann mit den Leuten erarbeite. Es kann aber auch sein, dass ich Zwänge entwickle, weil ich immer alles kontrollieren muss und immer Angst habe, was falsch zu machen und der Zwang dann so eine Kompensation ist, um bloß alles unter Kontrolle zu bekommen. Aber das Epizentrum von allem ist immer das Selbstwertgefühl und da setze ich ja auch in meinen Büchern an.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eins ihrer Bücher heißt, jeder ist beziehungsfähig. Wirklich jeder?
Nein, es ist schon ein bisschen ein freches Statement. Aber ich wollte mal was dagegen setzen, was ja immer so gemunkelt wird, Generation beziehungsunfähig, was natürlich Quatsch ist, das stimmt einfach nicht. Und aber um Ihre Frage zu beantworten, es gibt natürlich Menschen, die wirklich sehr schwerwiegende Störungen haben oder sehr traumatisiert sind, schwer traumatisiert sind aus ihrer Kindheit, deren Beziehungsfähigkeit natürlich tatsächlich auch wirklich eingeschränkt ist, ja. Und wo auch dem therapeutischen Handeln teilweise Grenzen gesetzt sind. Aber die große Masse, die mit Beziehungen rumbastelt und
die Normalgestörten.
Die Normalgestörten, wie ich sie immer nenne. Und die sich immer in den Falschen verlieben oder aus einer unglücklichen Beziehung nicht loskommen und jammern und klammern. Davonlaufen, sobald es ein bisschen näher wird und denkt, oh, das wird mir hier zu eng, das wird mir hier zu eng. Diese große Masse, und das ist wirklich das Gros, die könnten alle erheblich beziehungsfähiger sein, wenn sie ein paar Grundprinzipien für sich verstehen und erarbeiten würden.
So, dann geht es ja darum, den Richtigen zu finden, ja?
Ja, und mit zu dem erkennen. Richtigen ist das so eine Sache, denn wir haben alle bestimmte Beziehungsprogramme, die wir uns so in unserer Kindheit zuziehen. Und diese Programme sind sehr wirksam und dann kann es eben einfach passieren, dass ich aufgrund einer kleinen Fehlprogrammierung sozusagen mich konsequent auch immer in die Falschen verliebe und die Richtigen übersehe oder die Richtigen einfach nicht spannend finde und die Falschen immer ungeheuer spannend finde. Das heißt, dann wäre es total sinnvoll, mal in mich zu gehen und an meinem eigenen Beuteschema zu arbeiten. Im Grunde kämpfen diese Unglücklichen gar nicht um den anderen, wirklich um den Partner, sondern eigentlich kämpfen sie um ihr eigenes Selbstwertgefühl. Sie müssen sich unbedingt beweisen, dass sie genau diesen Typen an sich binden können und dass sie eben doch gut genug sind, dass sie schön genug sind und toll genug sind und dass er irgendwann vor ihnen kniet und sagt, bitte, bitte heirate mich. Aber leider passiert das äußerst selten.
Sie hatten auch den Hang zu den bösen Jungs und haben jetzt einen Treffer, der so völlig anders dann sich entwickelt hat. Ein Freund, so eine Harry-and-Sally-Geschichte.
Ja, das stimmt. Also mein Mann und ich, wir waren lange Freunde. Wir waren 8 Jahre befreundet. Und tatsächlich, so nach 8 Jahren, schon nach 8 Jahren, hat es dann Zoom gemacht, wie man so schön sagt. Ich denke, er war latent immer ein bisschen in mich verliebt, aber ich habe ihn sozusagen nicht erhört. Und tatsächlich fand ich ihn ein bisschen zu vielleicht angepasst, was totaler Quatsch war. Hatte ich irgendwie auch Tomaten auf den Augen. Ist nämlich eigentlich ein super Typ und ich bin jetzt auch wirklich, wir sind also richtig glücklich miteinander.
Er ist von Haus aus Informatiker. Hat er nicht am Anfang gesagt, geh mir weg mit dem Psychokram?
Nee, gar nicht. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum wir gut zusammenpassen. Er interessiert sich sehr auch für solche Themen. Er ist sowieso sehr breit aufgestellt. Er interessiert sich für ganz viele Themen, auch für Geschichte und ach, alles Mögliche für Filme. Und er ist so jemand, der so ganz viele Interessen hat und er findet diese Psychologie-Themen sehr spannend und vor allen Dingen auch total wichtig und auch ja, politisch relevant.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihren Büchern geht es viel um Beziehungen und um in der Sache nachzuhelfen, machen Sie Matching-Partys. Leute, die zusammenpassen, sollen sich finden, Liebe und Freundschaft. Premiere war im Mai in Trier. Erst Workshop, um sich besser kennenzulernen und dann Party, um andere besser kennenzulernen. Da zeigt sich doch die Psychotherapeutin, ja? Also erstmal ein Persönlichkeitstest.
Ja, genau so. Mein allererstes Buch, was ich geschrieben habe, das heißt ja So bin ich eben, meine persönliche Gebrauchsanweisung, da geht es um Persönlichkeitstypen. Ja? Und wir haben alle genetisch bedingt einen gewissen Persönlichkeitstyp in die Wiege gelegt bekommen. Das ist sehr interessant, weil dieser Persönlichkeitstyp ist jetzt mal unabhängig auch von den Prägungen, die ich so mitbekommen habe durch mein Elternhaus. Und da gibt es halt Persönlichkeitstypen, die passen unheimlich gut zusammen. Also die matchen richtig gut und es gibt Persönlichkeitstypen, die sind sehr unterschiedlich. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt gar nicht zusammenpassen. Wenn die viel Toleranz haben und vor allen Dingen wissen, was eigentlich der Kern ihrer Unterschiede ist, dann können sie natürlich mit Toleranz auch ganz gut miteinander klarkommen. Ja, aber es braucht halt viel mehr Toleranz und viel mehr Verständnis. Und auf der Matching-Party erzähle ich halt dieses Konzept. Das ist auch lustig, da wird viel gelacht. Und danach kriegt jeder eine Plakette, wo sein individueller Typ drauf steht.
Was steht da drauf?
Ja, zum Beispiel bei mir würde Beziehungsminister draufstehen, dann gibt's Harmonieminister, Erkenntnisminister, Vergnügungsminister.
Also warum haben, immer Minister
ja,
bei diesen Typen?
Weil die Gesellschaft alle braucht und am Ende bildet man ein ganzes Kabinett und jeder ist eben für die Gesellschaft auch wichtig. Dieses Konzept misst eben auch nur im gesunden Bereich, da geht's jetzt nicht um Störungen oder so, also das sind alles gesunde Typen, die einfach nur aus unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen sich zusammensetzen. Und ich denke, die Natur hat das so eingerichtet, dass es die alle gibt, weil jeder eben auch über verschiedene oder beziehungsweise unterschiedliche Kompetenzen verfügt.
Und dann hat jeder so einen Button.
Ja.
Ja, am Kragen eine Farbe und einen Ministertypen.
Genau,
und
16 dann Typen gibt es.
Lassen Sie die aufeinander los.
Genau. Erstmal mache ich noch so ein bisschen Warming up. Ich habe so ganz schöne Übungen, wo man so super leicht miteinander ins Gespräch kommt, wo auch die etwas Schüchternen sich gut abgeholt fühlen. Also dass man schon durch meine Übungen, die auch lustig sind, die auch Spaß bringen, schon mal ganz easy miteinander in Kontakt
Was
kommt.
Sind das für Übungen? Können Sie eine nennen?
Ja, zum Beispiel die eine heißt Marktplatz. Sag ich so, jetzt findet ihr euch mal in Dreiergruppen zusammen und dann gebe ich immer Fragen vor, über die sie sich unterhalten sollen. Zum Beispiel, warum bin ich hier oder was sagen meine Freunde über mich und so weiter. Mische ich wieder neu, dann gehen sie wieder rum, dann werden neue Dreiergruppen gebildet und so kommt man halt ganz leicht miteinander in Kontakt. Und dann später, wenn die Party sozusagen losgeht, dann kennt jeder schon so und so viele Leute, wo er auch wieder anknüpfen kann und nochmal auf die zugehen kann. Also die Stimmung auf der letzten Party war super. Die Leute waren wirklich locker drauf. Es waren wenig Hemmungen. Ich meine, ich sorge auch dafür, schon während des Workshops, dass man wirklich sich mit sehr viel Wertschätzung begegnet. Also das ist schon ein ganz großes Motto auch in dieser Party. Und das waren alles super nette Leute. Und später wurde auch noch richtig viel getanzt.
In welchem Alter waren die Leute auf ihrer Premiere?
Das Gros war zwischen 40 und 60 und sehr viele so um die 50, in den 50ern.
Ja. Haben sich Paare gefunden, wissen Sie das?
Ich weiß es endgültig nicht. Ich weiß aber, dass einige Telefonnummern ausgetauscht wurden. Ich habe mitbekommen, dass einige den ganzen Abend zusammen gegluckt haben. Also ich denke schon, da ist das eine oder andere abgegangen. Aber jetzt für die nächste Matching-Party, die in Berlin läuft im Oktober, da wollen wir auch so eine Seite einrichten, wahrscheinlich über Facebook, dass die Leute da untereinander auch in Kontakt bleiben können, auch wenn sie es zum Beispiel verpasst haben, im richtigen Moment nach der Telefonnummer zu fragen. Das kann ja auch nochmal so ein Problem
sein. Das ist ja fatal, oder?
Fatal, ja. Aber die haben dann bei uns angerufen, beziehungsweise uns eine E-Mail geschickt und dann haben wir das vermittelt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit neuestem auch Organisatorin von Matching-Partys zum Kennenlernen. Wir haben gerade schon über das Konzept gesprochen. Zuerst macht an dem Abend jeder einen Persönlichkeitstest. Den kann man auch auf ihrer Homepage machen. Es gibt da 16 verschiedene Typen, 16 verschiedene Minister, wie sie es nennen. Also Beziehungsminister, Toleranzminister, Theorieminister, Strategieminister. 40 Fragen, jeweils zwei Eigenschaften und für eine muss ich mich dann entscheiden.
Genau, also möglichst spontan und vor allen Dingen sollte man bei der Entscheidung eher nach dem Privatleben gehen, wie man sich da verhält, weil wir im Privatleben natürlich eher geneigt sind, unsere eigenen Neigungen auszuleben. Also im Beruf muss man sich manchmal anpassen und sich eigentlich auch manchmal so ein bisschen entgegen der eigenen Neigung verhalten.
Kommen wir mal zur Frage 14.
Jo.
Ja, da hat man dann die Auswahl, wenn Gäste kommen, bin ich mit allem fertig. Oder wenn Gäste kommen, bin ich noch bei den Vorbereitungen. Je nachdem, was man da ankreuzt. Was lesen Sie daraus?
Dieses Prinzip, dieses Test beruht ja auf vier verschiedenen Dimensionen der Persönlichkeit. Und eine davon, das misst diese Frage, bedeutet, ob ich eher locker und spontan mein Leben mache. Ja, also ob ich die Spontanen, die Lockeren, also wir nennen sie die Lockeren, die sind kreativ, die sind sehr flexibel. Aber sie sind nicht immer die Pünktlichsten. Sie haben kein so dolles Zeitmanagement. Also sie kommen gerne mal zu spät, fangen zu spät an. Sie haben es auch nicht so mit der Ordnung. Sie lieben zwar eigentlich Ordnung, aber nicht genügend, um sie immer wieder herzustellen. Ja, also das sind so die lockeren Typen. Und die Organisierten, das sind halt die Erfinder und Benutzer von Erledigungslisten. Ja, für die ist es erleichternd, wenn sie Sachen abarbeiten und die schieben es auch nicht auf die lange Bank. Wenn die Lockeren, die schieben auch gerne auf die lange Bank. Und die haben sehr gutes Zeitmanagement, sind sehr gut organisiert, aber ihnen fehlt halt die Spontanität und auch manchmal die Kreativität der Lockeren. Das heißt, die Organisierten, bevor die Gäste kommen, haben in der Regel ihre Vorbereitung eine Viertelstunde vorher abgeschlossen. Und bei den Lockeren kann es passieren, dass sie immer noch am Rumwursteln sind. Ne? Also mein Mann und ich, wir sind zum Beispiel beide organisiert. Wir sind meistens 20 Minuten vorher fertig. Wenn wir dann mit Lockeren verabredet sind, dann kommen die noch eine Viertelstunde zu spät. Und oh, damit kann man mich so richtig kribbelig machen. Ne? Das ist so eine Zeit, mit der ich da auch nicht viel anfangen kann. Ich will, dass es jetzt losgeht. Und dann die blöden Lockeren, wir sind sowieso schon so früh fertig und dann kommen die auch noch obendrein zu spät. Also das ist so ein ganz typisches Problem zwischen Organisierten und Lockeren.
Frage 18. Ich lese Gebrauchsanweisungen oder ich lese sie nur im Notfall.
Ja. Hier geht es darum, ob ich eher ein abstrakter oder ein konkreter Wahrnehmer bin. Die konkreten Wahrnehmer sind sehr, sehr an der dinglichen Welt orientiert. Ja, die nehmen auch sehr gut Details wahr. Die nehmen einfach da, was ist. Wahr, was ist. Wenn die zum Beispiel irgendwo in ein Haus reinkommen, dann sagen, oh, guck mal, da hinten ist ein Riss oder so. Das sehen die sofort. Würde den Abstrakten niemals auffallen. Die Abstrakten sind eher in der Welt der Theorien und Gedanken. Die sind auch oft in der Zukunft unterwegs und die hassen Details und die hassen Routineaufgaben. Die hassen alle kleinteiligen Beschäftigungen. Die interessieren sich immer nur für die großen Linien. Das heißt, der Abstrakte liest nur im äußersten Notfall eine Gebrauchsanweisung, während es dem Konkreten oft gar nicht so schwer fällt und sagt, ich kann mich ganz gut damit auch mal mit Details befassen.
Lesen Sie Gebrauchsanweisungen?
Im Leben nicht.
Es gab eine lustige Runde in der Talksendung 3 nach 9. Da waren Sie eingeladen und Sie sollten für die Gäste so eine Kurzanalyse machen. Ja, das war so ein Schnellverfahren. Sie haben Paare gebildet und Sie haben herausgefunden, CSU-Politiker Theo Weigel als Strategieminister passt zum Tatortkommissar Harald Krasnitzer, Theorieminister.
Ja, das sind beides so abstrakte Denker und Theoretiker und Denkentscheider. Ja, das sind immer diese etwas sachlicheren Typen, die gerne die Welt mit etwas Abstand betrachten und analysieren. Insofern könnten die wunderbar Gespräche führen.
Haben Sie eigentlich früher auch so Tests gemacht in den Zeitschriften?
Klar, mache ich heute auch manchmal noch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nestwärme, die Flügel verleiht, ist ihr neuestes Buch. Alles, was wir sind, liegt demnach in der Kindheit. Ist die erste Zeit so entscheidend, egal welche Erfahrungen wir dann später noch machen?
Ja, das ist so und das hängt damit zusammen, dass wir mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Also man muss sich mal vorstellen, dass unser Gehirn bei der Geburt nur zu 25% ausgebildet ist. Und alles andere verschaltet sich dann im Laufe unserer Entwicklung und ganz, ganz viel Verschaltungen werden gebildet in den ersten 6 Lebensjahren. Bis dahin ist das Gehirn dann auch einigermaßen fertig, was natürlich nicht bedeutet, dass der Mensch nicht weiter lernfähig ist und sich das Gehirn natürlich auch verändern und weiterentwickeln kann. Ja, also, aber dadurch ist es eben erwiesenermaßen so, dass die ersten 6 Lebensjahre eben auch besonders prägend sein können. Die Pubertät später ist auch nochmal eine sehr wichtige Zeit. Und diese Prägung, also was wir bei unseren Eltern gelernt haben, ob wir liebenswert sind oder nicht, ob wir es wert sind, dass man sich um uns kümmert, ob wir unterstützt wurden, auch in unserer Selbstständigkeit, wie wir erfahren haben, was wir tun müssen, um geliebt zu werden oder wie Mama und Papa als Vorbilder miteinander klarkommen, das prägt sich also alles sehr tief ein. Und das nehmen wir dann als sogenannte unbewusste psychische Programme mit ins Erwachsenenleben. Und dort haben diese Programme eine ganz große Macht. Und deswegen ist es wichtig, sie zu kennen, denn nur dann habe ich die Chance, so sie denn schwierig sind, sie auch zu entmachten.
Wie kommt es, dass sich Geschwister vielleicht völlig unterschiedlich entwickeln, obwohl sie die gleichen Einflüsse haben?
Weil die Gene auch eine erhebliche Rolle spielen. Das war ja das Thema, was wir eben hatten mit den Persönlichkeitstypen. Aber dann kommen ja die Erfahrungen hinzu, die auch sehr viel unser Selbstwertgefühl prägen oder auch darüber bestimmen, was wir denken, was wir tun müssen, um geliebt zu werden oder wie Beziehungen funktionieren. Und da hat man es schon immer mal wieder, also auch in Familien, wo die Bedingungen sehr schwierig waren, dass die Geschwister vielleicht in sich sehr unterschiedlich sind, aber alle vielleicht ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Oder alle ein Problem irgendwie mit Beziehungen haben, ja.
Jetzt
aber die Gene sind wirklich wichtig, ja.
Jetzt habe ich da diesen Koffer aus der Kindheit, ja. Da muss ja nicht nur Schlimmes drin sein, da kann ja auch sehr viel Schönes drin sein.
Absolut. Es gibt ja auch ganz tolle Kindheiten und ganz tolle Eltern. Aber ich sage immer, es gibt keine perfekten Kindheiten und keine perfekten Eltern. Und wenn die Eltern perfekt wären, sage ich immer, wäre es ja irgendwie auch zum Kotzen, wer will schon perfekte Eltern haben. Und auch wenn man eine weitgehend positive Prägung hatte, lohnt es sich, da mal hinzugucken. Denn dann kann es ja einem zum Beispiel passieren, dass man vielleicht ein bisschen zu naiv durchs Leben geht. Da gibt es ja Themen, mit denen man sich durchaus auseinandersetzen kann.
Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Klienten zu Ihnen kommen und Sie fragen nach der Kindheit? Kommt dann erstmal, nee, war schön oder kommt sofort Drama?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, nö, war alles normal, ne, hatte eine gute Kindheit. Und wenn man dann so ein bisschen nachhakt, dann merkt man doch, dass es nicht ganz so war, dass auch einiges im Argen liegt. Und die sich das aber selbst auch gar nicht so eingestanden haben. Ne, die sagen, ja stimmt, eigentlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, also die das immer ganz gut verdrängt haben und deswegen dachten, sie hätten eine gute Kindheit. Dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich kann mich kaum erinnern an die Kindheit. Da ist irgendwie so wenig Erinnerung da. Und das sind die auf jeden Fall keine so rosige Kindheit hatten, weil das Gehirn hat keinen Grund, schöne Erlebnisse zu verdrängen. Und weil sie sich so wenig erinnern, spricht viel dafür, dass sie vieles verdrängt haben. Und das deutet natürlich eher darauf hin, dass es eben nicht so toll war.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Hamburgerin zum Studium nach Trier gekommen und da auch hängen geblieben. Da arbeiten Sie in eigener Praxis, geben Seminare und therapieren Deutschland mit Ihren Ratgebern. Das Buch Nestwärme, die Flügel verleiht, haben Sie zusammen mit der Psychologin Julia Tomoschat geschrieben. Vorne die Widmung für unsere Eltern. In Ihrem Fall Mona und Walter Stahl. Wie war Ihre Kindheit?
Schön. Also ich hatte sehr liebevolle Eltern und ich komme auch aus einem sehr, ich sag mal, bunten Elternhaus, wo einfach auch viel los war. Traurig war halt, dass mein Vater gestorben ist. Da war ich erst 24. Das fand ich ein bisschen arg früh. Aber ich hatte halt auch einen bisschen älteren Vater. Das sind oft sehr liebevolle Väter, aber die können dann natürlich auch mal früher sterben als die jungen Väter.
Helikoptereltern. Dieser Begriff ist ja so negativ belegt. Und Sie sagen, muss eigentlich gar nicht sein. So schlimm ist das nicht mit den Helikoptereltern.
Ich sage es ein ganz klein bisschen anders. Ich hatte einen alten Skatfreund, der hieß Alois, Gott hab ihn selig. Und der hat immer gesagt, wie man sich dreht und wendet, der Arsch bleibt hinten. Und da muss ich immer an Eltern denken. Also egal, wie sie es machen, irgendwie machen sie es ja immer falsch. Ja? Und früher hat man ihnen ja immer vorgeworfen, auch nicht ganz zu Unrecht, dass die Eltern, also Nachkriegseltern, zu wenig die Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen haben, oft zu wenig empathisch waren und so weiter. Und das stimmt auch. Und heute wirft man ihnen vor, dass sie sich viel zu viel um ihre Kinder kümmern und nur noch Helikoptern. Und dann mildere ich mal ein bisschen ab und sage, ja, aber erstmal ist dahinter ja auch eine ganz tolle Absicht, die man ja vielleicht auch mal würdigen muss, dass sie sich nämlich wahnsinnige Mühe geben mit ihren Kindern. Dass sie da manchmal zu viel tun des Guten, das stimmt natürlich schon. Also man muss auch an die Autonomieentwicklung der Kinder denken. Also wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit denke, ich bin schon allein in den Kindergarten gegangen und der war aber nicht um die Ecke. Na, da muss ich schon so ein paar Straßen rüber. Wir sind alleine in die Schule gegangen. Da muss ich schon die ersten Kriege ausfechten mit irgendwelchen Jungs, die mich ärgern wollten. Ja, also bis ich angekommen bin, hatte ich schon einiges erlebt. Ja? Ja? So. Und heute werden die mal hingebracht und abgeholt und. Und das ist natürlich für die Autonomieentwicklung ist das natürlich nicht so toll. Aber gefühlt ist ja unsere Welt da draußen so viel böser geworden. Obwohl das wohl, wenn man immer so Polizeistatistiken hört, wohl auch ein ziemlich subjektiver Eindruck ist. Und die Ängste in der Welt sind halt viel, viel größer geworden. So was gab es ja, diese Ängste gab es bei uns gar nicht. Wir wurden vor Mitschnackern gewarnt, ne? Das war so ein Hamburger Begriff, dass wir also niemals mit jemandem mitgehen. Und das war's dann aber. Und dann sind wir klargekommen. Und dann haben wir draußen gespielt. Und es hat unsere Eltern auch nicht so sehr interessiert, was wir den ganzen Tag machen.
Ist es nie zu spät, bessere Eltern zu werden?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also das habe ich ja auch öfter in meinen Vorträgen zu diesem Thema, dass dann ältere Menschen auf mich zukommen und sagen, Mann, ich habe jetzt das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben, beziehungsweise ich nehme das eigentlich im Vortrag normalerweise auch schon vorweg und sage dann, wissen Sie was, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie tatsächlich mit Ihren Kindern früher Einstellungen hatten oder Erziehungshaltungen hatten, die Sie heute überhaupt nicht mehr so praktizieren würden, dann machen Sie doch einfach das Folgende, dann reden Sie mal mit Ihren Kindern, mit Ihren erwachsenen Kindern und sagen, ey, das tut mir total leid. Na, es tut mir leid, das würde ich heute gar nicht mehr so machen. Ich war damals überfordert oder hatte irgendwie die falschen Informationen und es tut mir total leid. Und da kann so viel Heilung auch bei großen Kindern entstehen, da kann sich so ein Riesenknoten lösen. Und ich kenne viele Verhältnisse, wo die erwachsenen Kinder zu ihren Eltern ganz tolles Verhältnis haben, obwohl es in der Kindheit gar nicht so leicht war. Und da kann es immer wieder auch ein schönes Happy End geben. Was halt problematisch ist, wenn Eltern alles abstreiten. Nein, das siehst du nur so und das war ganz anders und alles immer abstreiten. Dann steht man als Kind natürlich auf verlorenem Posten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fälle, wo es umgekehrt ist. Die kenne ich auch, wo erwachsene Kinder in ihren Eltern sehr Unrecht tun. Also wo die Verhältnisse zerstört sind, wo ich einfach sage, da spinnt das Kind auch ein bisschen. Ne? Was ist da los? Was hat der für einen Film am Laufen? Ne?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Würde es oft schon helfen, wenn Menschen ihr Denken und Verhalten mal analysieren würden?
Es würde absolut viel helfen, weil mich ärgert das immer sehr, dass vor allen Dingen so in älteren Generationen und dann natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, eher die Männer dann so Psychologie und so weiter belächeln. Psychokram, ja, das ist sowas für Frauen in den Wechseljahren oder so, ne? Und das sind meistens ja die, die es selber am nötigsten hätten, das muss ich nicht mal ganz klar sagen. Also je größer die Abwehr gegen psychologische Themen, desto stärker auch oft die Angst vor denselben. Und diese Angst hat natürlich ihre Gründe, weil diese Leute wissen, okay, das hat auch irgendwas mit mir zu tun. Zum Beispiel ein Mensch, der ein labiles Selbstwertgefühl aus der Kindheit hatte, vielleicht von seinen Eltern nie richtig angenommen wurde, in der Schule gehänselt, deswegen überzeugt ist, dass er irgendwie nichts wert ist und dass er klein ist und doof ist. Und das dann überkompensiert durch ein totales Machtstreben, ja, richtig brutal wird, weil das auch in der Kindheit musste er auch lernen, brutal zu werden, auch gegen sich selbst, um überhaupt zu überleben. Und wenn der dann in politische Ämter kommt oder auch nur eine Chefposition hat oder auch nur der eigene Nachbar ist, ja, dann hat er natürlich auch Reichweite, ja, und belastet durch seine, sag ich mal, Neurose, ja, durch seine Fehlprogrammierung, die er sich in der Kindheit zugezogen hat, belastet er natürlich seine Mitmenschen oder belastet auch die ganze Welt, je nachdem, welche politische Reichweite er hat. Und der reflektierte Mensch ist weise. Und der unreflektierte Mensch ist eben nicht weise. Und deswegen ist diese Psychologie kein Psychokram, sondern meines Erachtens eine absolute politische Notwendigkeit.
Wenn wir mal auf aktuelle Politiker in der Welt gucken, wer wäre denn dann ein Fall für Ihre Praxis?
Ja, da wären sie fast alle, oder? Also ich meine, da brauchen wir ja keine einzelnen Namen mehr zu nennen. Wir haben ja im Moment ein ziemliches...
Sie hätten viel zu tun.
Ich hätte wahnsinnig viel zu tun und zum Teil aber auch, glaube ich, ziemlich hoffnungslos. Denn wenn wir jetzt auch mit in den Bereich der Persönlichkeitsstörungen gehen, und da ist der eine oder andere von betroffen, dann sind dem therapeutischen Handeln auch zum Teil Grenzen gesetzt. Ja, also da findet man auch keine Einsicht vor. Also bei Persönlichkeitsstörungen ist es oft so, dass man sagt, der hat selbst wenig Leidensdruck, aber die Gesellschaft unter ihm.
Ich gehe zum Therapeuten. Das hat hier immer noch so ein bisschen so einen kleinen Geschmack. Ist das besser geworden oder ist es in anderen Ländern auch sehr viel leichter, das zu sagen?
Ich glaube jetzt bestimmt nicht in Südeuropa. Die sind ja eher konservativer als wir. Ich weiß es nicht so genau. In Amerika ist es vielleicht lockerer als hier. Aber hier in Deutschland wird die Offenheit und Aufgeschlossenheit immer größer. Und das finde ich super. Das ist natürlich auch so mutigen Leuten zu verdanken, die hier prominent sind und sich selber dann auch mal outen. Mensch, ich habe unter Depressionen gelitten oder ich hatte eine Angststörung oder was auch immer, sodass es eben auch immer salonfähiger wird. Und man muss ja auch nicht immer gleich eine Psychotherapie machen. Es gibt ja auch den großen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wo es halt tolle Seminare gibt oder wo man einfach Bücher lesen kann, um sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen. Es muss ja auch nicht gleich eine Therapie sein. Es gibt ja viele Möglichkeiten, einfach mal über sich selbst nachzudenken und sich zu reflektieren.
Muss man in jede Ecke gucken oder kann man auch einfach mal sagen, ach,
lass. Also ich sag immer, man muss nicht durch die letzten Provinzen der Seele latschen und jedes Kindheitserlebnis nochmal einzeln aufarbeiten, aber man braucht einen roten Faden. Und wenn man den roten Faden hat, also der rote Faden zum Beispiel, ja, meine Eltern waren im Großen und Ganzen liebevoll, aber sie haben mir sehr enge Grenzen gesetzt. Und deswegen habe ich da so ein Muster entwickelt, dass ich unheimlich gegen Grenzen heute rebelliere und dann auch mit Kanonen auf Spatzen schieße, ne, weil ich schon eine Bevormundung wittere, bevor sie überhaupt ausgesprochen wird. Ja, und diese Allergie habe ich mir in meiner Kindheit zugezogen. Wenn man das reflektiert, dann kann man auch lernen, sich zu regulieren und angemessener zu reagieren und nicht immer gleich auszuflippen, nur weil der Chef mal, was weiß ich, eine kleine Kritik einem reinreicht oder so.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind ein Profi im Zuhören und darin Rat zu geben. Ist ja auch eine ideale Kombination für Ihre Freunde. Ich habe ein Problem, können wir mal reden. Kommt das häufiger?
es ist so, dass, und das finde ich auch sehr schön, dass enge Freunde von mir, wenn sie denn ein Problem haben, mich dann auch gerne mal anrufen. Aber ich bin jetzt ja auch in einem Alter und auch mein Freundeskreis, wo man eigentlich auch vieles schon ganz gut hingekriegt hat und geregelt hat. Aber es gibt ja immer wieder auch mal was wie ein Schicksalsschlag oder vielleicht auch eine persönliche Krise. Dann finde ich auch schön, dass sie mich fragen. Ja, und ich frage ja meine Freunde auch, wenn ich ein Problem habe, umgekehrt.
Aber dieses Zuhören zu können, werden Sie wahnsinnig, wenn Sie mit Leuten zusammensitzen, die nebenan das Handy liegen haben und da immer drauf gucken?
Nee, das mache ich selber manchmal. Das ist einfach so in unserer heutigen Zeit. Ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm. Also man kann sich treffen und wirklich reden, aber mein Mann und ich zum Beispiel, wir sind ja schon im Auto hierher zusammen gefahren, wir sind eh viel zusammen, weil wir auch arbeiten. Dann finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn jeder für sich mal ein bisschen auf dem Handy rumdaddelt. Wir können uns ja nicht von morgens bis abends unterhalten, dann finde ich das okay.
Wie sehr hat das Internet so eine Beziehungsfähigkeit oder Bindungsfähigkeit verändert? Also Partnerbörsen oder Tinder, ja, der schnelle Kontakt.
Ja, also laut Studien sind internetangebahnte Beziehungen haltbarer und auch glücklicher. Weil
können
die Leute,
Sie sich erklären, warum?
Ja, absolut. Weil im wirklichen Leben verliebt man sich ja gerne Hals über Kopf. Ne? Und dann zeigt man sich von der besten Seite und irgendwann lässt die Verliebtheit nach auf beiden Seiten. Und dann, wenn man irgendwann wieder klar in der Birne ist, dann sieht man erstmal, was man sich da so ans Bein genagelt hat. Und im Internet ist genau umgekehrt. Da ist der Verstand noch im Boot. Man checkt sich aus. Man guckt, ob man viele Gemeinsamkeiten hat, ob man von seinen Einstellungen, von seinen Werten und so weiter zusammenpasst. Und wenn man sich dann im wirklichen Leben trifft und verliebt sich noch, dann hat man schon mal eine gute Basis gefunden. Ja, und das ist der Grund, warum die besser halten. Ansonsten, die Partnersuche sehe ich auch nicht so kritisch. Ich bin eigentlich so ein Zukunftsmensch. Ne? Also ich bin gar nicht von denen, ja, früher und das böse Internet ist für viele Leute viel einfacher geworden, die auf dem Land leben. Oder es ist auch nicht so leicht, als Erwachsener jemanden zu finden. Ja, überhaupt jemanden kennenzulernen. Und Beziehungsstörungen ruft es auch nicht mehr hervor, weil die werden im Elternhaus gegründet und nicht im Internet. Und was diese ganzen Partnerschaftsbörsen oder Tinder betrifft, gut, dafür ist man früher halt in die Kneipe gegangen. Das war ein bisschen mehr Aufwand, aber die Struktur an sich ist nicht anders geworden. Ich erinnere mal an die 1960er Jahre, da hieß es immer, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Also insofern sind das auch alles überhaupt keine neuen Geschichten, sondern einfach nur die Medien haben sich verändert.
Wer kommt mehr zu Ihnen, Frauen oder Männer?
Zu mir speziell kommen beide, weil ich eben auch diese Beziehungsthemen habe. Aber insgesamt interessieren sich Frauen viel, viel mehr für diese Thematiken, sind viel aufgeschlossener, sich mit sich selbst zu beschäftigen und viel interessierter an psychologischen Themen. Ne? Und wenn die Männer nicht bald mal aufholen, dann muss man sagen, sind bald die Frauen die besseren Menschen.
Stefanie Stahl, Matching Party organisieren, Bücher schreiben, Seminare geben, Normalgestörte therapieren. Ist viel los in Ihrem Leben? Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Der rote Faden ist doch ganz groß in Ihrem Leben, oder?
Ja.
In unser aller Leben. Und es gibt tatsächlich Notizbücher, die heißen Roter Faden.
Ach, wie süß. Vielen Dank. Ach, das ist aber goldig. Dankeschön. Ich liste alles, ich erledige, streich durch, bin doch organisiert. Klar, super.
Schön, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen auch für die Einladung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.